Was ich für mich als definitives Leidenschaftsthema, sage ich jetzt mal, habe, ist natürlich dieses ganze Problem, wie ist gerade Meinungsfreiheit im Netz eben eingeschränkt, also mit den wahnsinnig tollen Möglichkeiten, die wir haben, indem wir uns eigene Plattformen schaffen, unsere Themen platzieren können und dergleichen, unabhängig von etablierten Medien auch erstmal. Wie wir natürlich aber durch Angriffe, durch Beleidigungen, Drohungen und dergleichen, wo dann diese Werkzeuge, die uns zur Verfügung stehen, natürlich auch wieder missbraucht werden, wie wir dann trotzdem eben eine Meinung, diese Meinungsfreiheit, diese Meinungspluralität auch erhalten können, weil ja doch leider immer noch dieser Konsens besteht, ja, ist ja Internet, da musst du dir eine dicke Haut zulegen, wenn du da unterwegs bist, dann da ist doch klar, dass da irgendwie blöde Kommentare kommen, was ja letztendlich dazu führt, die Leute, die diese blöden Kommentare nicht nur abbekommen, sondern auch Leute, die das sehen und dadurch abgehalten werden, überhaupt zu partizipieren, wessen Meinungsfreiheit wird da am Ende beschränkt, ne? Und das ist der Teil, den wir noch gar nicht diskutieren, und da geht es mir natürlich darum, dass auch am Ende das Netz mit all den tollen Möglichkeiten, die es halt hat, dann auch wirklich allen so zur Verfügung steht, ohne dass sie Angst haben müssen, da irgendwie angegangen zu werden.
Das ist auch das, was viele Journalistinnen oder Journalisten beschreiben, die einen Qualitätsjournalismus, einen kritischen Journalismus weiterhin praktizieren wollen und auch tatsächlich praktizieren, dass sie, das war das verabredete Zeichen, dass sie eigentlich auch Unterstützung brauchen. Also, dass sie auch innerhalb ihrer eigenen Landschaften zum Teil zu wenig Unterstützung kriegen in Sachen Klage, rechtliche Unterstützung und so weiter. Und das natürlich auf andere Menschen, die was schreiben, die was veröffentlichen, die sozusagen auf eine Art journalistisch tätig sind, dann im Netz eben auch zutrifft. Also eine Kollegin, die davon stark betroffen ist, sagte, wir brauchen alle eine Rechtsschutzversicherung. Ja, also so platt, pragmatisch, konkret, praktisch ist es dann. Wir müssen die Möglichkeit haben, auch genau an der Stelle irgendwie zu agieren. Was mir vielleicht, ist jetzt schon die Pause oder dürfen wir noch mal was zur konkreten Utopie sagen? Da haben wir ja schon so ein bisschen eingeschwenkt. Genau. Was mir extrem wichtig ist, und da würde ich gerne noch mal kurz vielleicht auf den Link, kannst du den mal kurz aufmachen? National Women's Museum.
Genau.
Ich habe nur einen Link hier aufgemacht und ich habe auch ein bisschen Probleme damit, nämlich National Women's History Museum, und es geht um Women. Ja, also hier ist es noch relativ stark in der Zweigeschlechtlichkeit gedacht, aber wenn man dann konkrete Inhalte anguckt, dann merkt man, es ist schon sehr divers und es ist auch die Heterogenität mit drin. Es geht um People of Color, es geht um Immigrantinnen, es geht um arme, armutsbetroffene Personen und es geht eigentlich um alle Ebenen von Leben, Lebenserfahrung und so weiter. Warum ich das hier beispielhaft gezeigt habe, das ist ein Museum, das gibt es bisher nur im Netz. Und ich habe heute mal kurz überlegt, wenn Mitte der 80er Jahre das Netz schon so zugänglich und brauchbar gewesen wäre, ob dann das Frauenarchiv in Tübingen nicht gleich im Netz stattgefunden hätte. Denn im Prinzip das, was wir an Ideen hatten und nach wie vor wahrscheinlich haben und was ich auch mit vielen teile aus verschiedenen Praxisfeldern, die sich um diese Geschichten und Geschichtserzählungen und die Möglichkeit, eine eigene Stimme auch zu erheben und reinzuschreiben in die Geschichte, und das Internet ermöglicht das ja, das hast du für die Gegenwart beschrieben. Das ist eigentlich eine ganz andere Vorstellung von Geschichte und Geschichtsdarstellung und Erzählung. Und ich würde mich auch immer gerne wehren und selbstkritisch auch fragen, welche Geschichte erzählen wir eigentlich und wer besitzt die Geschichte oder meint sie zu besitzen? Wir haben das auch bei unserem Ausstellungsprojekt in den 90ern ganz stark diskutiert und zum Thema gemacht und auch wurden damit konfrontiert, auch von den anderen, deren Geschichte anscheinend nicht genügend vorkam. Also ich stelle mir immer Geschichte als Archiv vor, als offenes Archiv, in dem immer wieder Bestände gefunden werden, die benutzt werden, wieder zurückgelegt werden, die auch sich verändern. Also auch das, was wir als Geschichte wahrnehmen und kennenlernen, verändert sich durch unseren Gebrauch. Und dass das sozusagen auch, wie du gesagt hast, ein nicht wirklich abzuschließender Prozess ist. Ja. Dass auch das, was wir im Rückblick da sehen, immer wieder neu in Erscheinung tritt und sich neu zeigt und auch neu nutzbar wird. Warum mir das hier nicht so gefällt, weil das sehr stark auf eine Nationalgeschichte und halt auf Mainstream-Zustimmung setzt. Aber was die konkret machen, ist eine Arbeit, die absolut notwendig ist. Und hier zum Beispiel, if we want our girls to benefit from the courage and wisdom of the women before them, we have to share the stories. Also wir müssen die Geschichten teilen, wir müssen sie austeilen, wir müssen sie distribuieren, wir müssen sie zugänglich machen. Und das ist natürlich im Internet auch fantastisch möglich.
Absolut. Aber ich habe das auch gemerkt, also im Buch ist ja auch so eine, ich habe ja so eine Timeline drin von so Meilensteinen in Bezug auf Geschlechtergerechtigkeit. Ist natürlich auch längst nicht vollständig, geht ja auch im Grunde gar nicht. ich fand das halt spannend, weil ich dann auch nochmal überlegt habe, wie viel habe ich eigentlich zum Beispiel in der Schule gelernt zu diesem ganzen Thema Frauenbewegung. Und das war... Also ich konnte mich ehrlich gesagt an nicht wirklich was erinnern, außer halt, ja, und dann gab es mal die Geschichte mit dem Frauenwahlrecht und zack, vorbei, so. Und da merkt man ja schon ganz gut, wie das, was eben allein an Geschichtsschreibung allein in unserem Kontext jetzt hier dann einfach nicht stattfindet, ne? Und ich habe das zum Beispiel dann eben auch, als das dann Leute zuerst gelesen haben, gesagt, eigentlich müsste das genau so, müssten diese Sachen alle in der Schule auch schon gelehrt werden, eben weil du dann eben merkst, das Olympe de Gouges oder was auch immer, ne, dass du dann sagst so, hey, wie toll war das, und die war schon viel, viel früher mit diesen ganzen Themen unterwegs. Also auch, dass dann natürlich wieder diese Vorbildfunktion am Ende auch da ist und dieser Mut vielleicht dann auch zu sagen, so, die haben da schon viel früher für diese ganzen Themen gekämpft und natürlich lohnt sich das heute immer noch genauso und ist auch noch genauso wichtig. Also ich glaube, diese Vorbilder allein auch sichtbar zu machen, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt von solchen Projekten am Ende.
Ich glaube, es kommt noch was anderes dazu. Die Vorbilder sind das eine, und eine Interviewpartnerin sagte mir mal, Vorbilder heißt für mich nicht jemand, dem ich nacheifere, an der ich mich messe, sondern heißt, da tritt jemand für sich ein in der Welt, tritt in der Welt in Erscheinung, und es ermutigt mich, das selbst auch zu tun,
genau,
egal wie.
Das ist eine sehr, sehr schöne Beschreibung.
Das fand ich eine wunderbare Definition, die zitiere ich deswegen auch sehr gerne. Anonym allerdings muss es bleiben. An anderer Stelle kann ich das dann mal auflösen. Aber das ist das eine. Und das andere ist, was ermutigt eigentlich? Ja, was trägt eigentlich zu unserer Handlungsfähigkeit bei und zu der Vorstellung, wir können tatsächlich etwas verändern, wir können eingreifen, wir können was bewegen, auch zusammen mit anderen. Und was ich auch feststelle, und ich habe vorher gesagt, ich rede heute lieber von Sexismus und Feminismus als von Gender und Genderfragen und so weiter, dass der Bezug auf die Geschichte häufig genügend Abstand ermöglicht, um dann wieder die Gegenwart mit anderen Augen zu betrachten.
Oh ja, absolut.
Wenn man so direkt in der Gegenwart sich mit diesen Geschlechterthemen auseinandersetzt, ist es oft so dicht und so nah und unter der Haut, dass ich es erstmal ganz weit von mir wegschieben muss. Kennen vielleicht manche von uns. Habe ich jedenfalls schon oft erlebt, auch an meinem eigenen Beispiel in jungen Jahren. Und wenn man in der Geschichte so fündig wird und so ein bisschen forscht und wühlt und irgendwas ausgräbt, dann kann man sich das wie aus der Distanz ein bisschen betrachten, und es befindet immer trotzdem diese Bezugnahme statt. Also es gibt immer, ich setze mich immer ins Verhältnis dazu. Aber es ist dann auch nicht so geknüpft an meine momentan vermeintliche Geschlechtsidentität, wer ich jetzt bin und als was ich gesehen werde, sondern ich kann mich auch ganz unterschiedlich identifizieren. Und so was Ähnliches trifft auch auf, was weiß ich, Bücher, Literatur, Film oder sowas zu. Dass ich da irgendwie nochmal so wie einen anderen Raum habe, in dem ich eigentlich mich entwickeln kann und herausfinden kann, wie ich das sehen möchte und wie ich das denken möchte.
Das stimmt.
Und das finde ich spannend, ja, an Bildern, an Sätzen, an Worten, allen möglichen Ausdrucksformen.
Ja, aber allein wenn man sich eben anguckt, wie damals die Suffragetten angegangen wurden, weil sie das Frauenwahlrecht eingefordert haben, ne? Also dann mit Ratten auf sie losgelassen, mit Eiern beworfen. Ich habe mal was gelesen, denen wurde Cayennepfeffer in die Augen geblasen. Ja, deswegen hatten die auch diese Mega-Hüte, unter anderem, damit das dann abschirmt. Also am Ende sind ja, wenn man sich das mal übersetzt, diese Hasskommentare, die dann heute kommen, zum Beispiel auch nichts anderes als die Ratten. Ne?
Also die Frage ist, was wäre heute der Hut und der Schleier?
Das stimmt. Heute ist es die Blogfunktion auf Twitter, unter anderem. Mir hilft das tatsächlich auch immer, weil das natürlich auch am Ende wieder zurückführt auf, es geht ja bei Feminismus und bei dem, was wir fordern, nicht darum, dass wir hier einen Debattierclub führen und sagen, wir müssen euch hier einfach von allem überzeugen, weil es geht ja um Machtverhältnisse und es geht um Machtstrukturen und von daher, die lösen sich nicht so einfach auf. Das ist am Ende immer mit einem Erkämpfen verbunden und da steckt natürlich was dahinter, da geht es um was, das hast du auch da schon im Vorgespräch gesagt.
Genau, das haben wir heute noch nicht gesagt, das sagen wir vielleicht am Schluss. Also das Nervige am Feminismus ist, ja, es geht wirklich um was, ja. Es geht um was, es geht um Umverteilung, ja, es geht um Wahrnehmen, um Anerkennen, um eine Berechtigung haben einfach, ja, dass es ernst Teilhaben. Gemeint ist mit der Menschenwürde und so weiter. Es geht wirklich um was und deswegen, wenn was nervig ist und das merkt man aus solchen Kommentaren auch an, dann ist es eigentlich ein Zeichen dafür, dass es echt wichtig ist.
Ja.
Und das zeigt ihr eigentlich auch mit euren ganzen Aktivitäten und diese Resonanz, die da kommt, zeigt, wie wichtig das ist. Die Frage ist, und das bleibt wahrscheinlich offen und konflikthaft, welche Ausdrucksformen das immer wieder findet, damit man sozusagen damit auch gesellschaftlich Veränderungen immer wieder erreichen kann. Und also man muss auf Privilegien verzichten, man muss umverteilen, das gilt auch für Frauen und Feministinnen. Sozusagen die Dominanz möglichst sozusagen mit dazu beitragen, dass die sich verändert, dass die sich verkleinert, dass die möglichst verschwindet. Und an Privilegien partizipieren auch Frauen, davon profitieren auch Frauen und so weiter. Also es sind wieder die
Absolut,
anderen, die
intersektionalen Verhältnisse. Absolut, das sehen wir jetzt beim Thema Frauenquote ja auch ganz gut. Ne?
Genau.
Also da werden auch in erster Linie wieder erstmal weiße Frauen von profitieren, wenn das eingeführt wird. Ne?
Also vielleicht mein Schlusssatz vor der Pause wäre, glaube ich, da wo das Unbehagen sitzt und das Nervige, da geht es irgendwie weiter, da geht es lang, da steckt was Wichtiges, da stecken die Konfliktpotenziale, die es wert sind, dass man sich mit ihnen auseinandersetzt.
Das kann ich nur so unterschreiben. Ich meine, dass wer sich da ein bisschen engagiert, merkt das und wer sich noch mehr engagiert sowieso. Wie gesagt, wenn es um was geht, dann ist das halt auch mit Arbeit verbunden. Ne? Aber das sollte uns nicht davon abhalten.
Und das Lustvolle haben wir auch betont, auch in unserer Vorbereitung. Es macht einfach auch manchmal tierisch Spaß und ist mit Leidenschaft und eben auch Energie, die auch zurückkommt, verbunden, wenn man sich an der Stelle einfach weiter bewegt und sich wieder neu mit anderen in Begegnung bringt und in Kontakt und sich herausfordern lässt, auch von dem, was die bisher vermeintlichen Sicherheiten in Frage stellt, auch wenn das unangenehm ist und destabilisierend wirkt. Aber letztlich hat es auch eine ziemlich bewegende und inspirierende Wirkung, würde ich mal sagen.
Genau, das ist am Ende dem Status quo in den Arsch treten. Ne?
Genau, die einen sagen so, die anderen sagen so.
Okay, erstmal soweit.